Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Lipids on Air, dem Sanofi-Podcast für Fachkreisangehörige. Seien Sie gespannt auf diese aktuelle Folge mit dem Titel Karotte, Skalk und Kontroverse. Therapieziele im Dialog, Klinik, Praxis, Patient. Das klingt vielleicht zunächst etwas sperrig, aber ich bin überzeugt, dass unsere beiden GesprächspartnerInnen, Frau Sani Hase und Dr. Tom Schilling, genau diesen Spagat zwischen Klinik, Praxis und mittendrin der Patient meistern werden. Frau Sani Hase ist Fachärztin für Innere Medizin und Angiologie sowie Nephrologie und ist in ihrer Praxis in Braunschweig tätig. Dr. Tom Schilling ist Facharzt für Innere Medizin, Angiologie, Hämostasiologie und er ist Lipidologe DGFL. Er ist der Chefarzt der Klinik für interdisziplinäre Innere Medizin und Gefäßmedizin am Klinikum Wernigerode und Leiter des Gefäßzentrums Harz. Und er besitzt ausgewiesene Expertise, insbesondere bezüglich der Diagnostik sämtlicher Gefäßerkrankungen. Mein Name ist Regina Haftendorn, Firma Sanofi, und damit übergebe ich an Sie, liebe Frau Hase und lieber Herr Dr. Schilling. Herzlich willkommen.
Schönen Dank erstmal.
Vielen Dank. Hallo Tom, grüß dich. Schön, dich zu sehen.
Ja, man muss das den Zuhörern vielleicht sagen, wir kennen uns, Punkt eins, deswegen duzen wir uns auch. Und wir sehen uns, was Sie jetzt nicht tun, aber wir können uns bei der Aufnahme hier in die Augen gucken.
Wirklich schön, dich zu sehen. Ich habe gleich ein ganz akutes Anliegen. Ich hab einen Patienten bei mir in der Praxis gehabt, der ganz aufgeregt bei mir war und mit Sorge von seinem Hausarzt kam und hat mir erzählt, dass seine Geschichte eigentlich aktuell bei dir in der Klinik angefangen hat. Kannst du dich an diesen Herrn erinnern, der aus dem Braunschweiger Land da bei euch im Klinikum angekommen war?
Ja, ich gebe zu, wir haben uns ja auch ein bisschen abgesprochen und ein bisschen vorbereitet. Deswegen erinnere ich mich mehr natürlich. ja, ich erinnere mich und ich ahne auch, wo das Thema hingeht. Was hat denn der Hausarzt oder der Patient beklagt oder nachgefragt?
Der hat erzählt, dass er bei euch da in der Klinik war. Er ist beim Wandern gewesen und beim Bier danach im Biergarten. Ja, da ist er kurz bewusstlos zu Boden gegangen und ist dann ja im Krankenwagen ja wieder aufgewacht und ist dann ja mit seiner Synkope zur Abklärung zu euch gebracht worden. Ja. Das ist ja, ich glaube, du erinnerst dich wirklich gut an den. Der hat auch ganz eindrücklich von dir berichtet. Du hattest ihn nämlich danach untersucht und hast ja eine Verengung in den Halsschlagadern gesehen.
Ja, also ich erzähle die Story mal aus unserer Sicht. Genau so war es sozusagen. Besuch im Harz, körperliche Anstrengung, das Bier bei äußerer Wärme und wie es dann so kommen muss, dann gibt es das synkopale Ereignis, Aufregung, Notarzt, Klinik. Und dann wird als allererstes natürlich immer daran gedacht, könnte das eine Hirndurchblutungsstörung sein? Der Gedanke ist ja erstmal erlaubt. Grundsätzlich muss man aber sagen, bei Synkopen ist die Ultraschalluntersuchung der Karotiden eigentlich nicht indiziert. Da gibt es nur ganz seltene Dinge, eine Aortendissektion mal mit True-Lumen-Kollaps oder sowas, was eine Synkope machen könnte. Aber all die Dinge, über die wir üblicherweise bei Karotiden reden, machen keine Synkopen. Wenn, dann vielleicht noch im hinteren Kreislauf, egal. Er war aber bei uns. Und nachdem diese Gedanken, die ich eben gerade gesagt habe, nochmal in 5 Sekunden durch den Kopf liefen, haben wir ihn geschallt. Und er hatte wirklich eine ca. 30-prozentige Stenosierung der Arteria carotis interna auf einer Seite, Klammer auf, die definitiv nicht schuld ist an der Synkope, bitte keine Kausalität, die aber echokomplex war, das heißt also echogene und echoarme Anteile. Und dann geht es ja jetzt um zwei Dinge. Punkt eins, man muss dem Patienten klar machen, dass das nicht schuld ist an seiner Synkope. Das funktioniert noch ganz gut. Aber natürlich muss man nur auch schauen, was macht man mit dieser Stenose? Die ist nicht hämodynamisch kompromittierend. Die weist per se bei diesem Stenosegrad auch noch kein hohes Schlaganfallsrisiko auf. Aber wir haben mit ihm natürlich diskutiert, wie können wir das Fortschreiten verhindern. Der Mann war, wenn ich das so richtig erinnere, so kurz über 50. Der hat noch ein langes Leben vor sich. Der will 100 werden vielleicht. Die deutsche Statistik spricht ein bisschen dagegen, aber sein Wunsch spricht vielleicht dafür. Und wir haben ihm natürlich berichtet, dass es Dinge gibt, die die Progression vielleicht limitieren können. Also eine lipidmodifizierende Therapie. Und haben ihm durchaus eine Senkung seines LDLs empfohlen, Jetzt Klammer auf, nicht wissend, wie es eigentlich war zu diesem Zeitpunkt, muss man ehrlicherweise sagen, weil wir natürlich die Laborwerte gar nicht vorliegen hatten. Und ich ahne, dass das vielleicht die Quelle der Aufregung war. Also Frage, finden Patient, Hausarzt und im Zweifel dann auch ihr als dann nochmal hinzugezogener Fachärzte, faktisch als Zweitmeinung, finden die das gut und richtig? Ist das richtig? Geben die Daten das her? Geben die Leitlinien das her? Warum machen wir das? Oder ist das alles Quatsch? Ich denke mal, darum wird sich's gedreht haben.
Ja, darum hat sich's ganz definitiv gedreht. Du hast recht, er ist um die 50, er ist 52, und hat sich, nachdem er eben bei euch da in der Notaufnahme war, ja, wieder auf dem Heimweg nach Braunschweig gemacht und sich dann auch bei der Hausärztin vorgestellt. Er sagt, sie war skeptisch und war sich nicht sicher, wie das mit der Therapie zu sein hat. Und ja, jetzt haben wir die Situation, er hat sich ein bisschen belesen und hat jetzt wahnsinnige Angst. Er hat aber keine wahnsinnige Angst davor, den Schlaganfall zu kriegen, der ihm ja unzweifelhaft hochwahrscheinlich drohen könnte, sondern der hat jetzt im Internet viele Informationen mitgebracht, Sorge vor Demenz und insbesondere Sorge vor Muskelschmerzen. Naja, am Ende ist es eben so, die Hausärztin hat ihn dann ja nochmal zur Abklärung geschickt und hat auch die letzte Blutentnahme war 2,5 Jahre her, da war jetzt aus ihrer Sicht nichts Besonderes. Ich habe den also ja bei mir erstmal angenommen, aufgenommen. Ich habe erstmal eine vollständige Diagnostik gemacht, was auch das Lipidprofil angeht. Ja, und habe die nochmal geschallt natürlich. Und so wie du sie beschrieben hast, hat sich die Stenose in den 3 Monaten, die es bis zu mir gebraucht hat, auch nicht verändert. Die ist also relativ stabil geblieben. Das empfohlene Statin hat er nicht genommen, aus benannter Sorge. Ja, und dann haben wir uns eben nochmal ausführlich mit dem Lipidprofil beschäftigt. Er hat ja ein LDL-Cholesterin von um die 145 gehabt. Triglyceride waren ein bisschen erhöht, bisschen Prädiabetes dabei.
Ich muss für die SI-Fans mal sagen, immer durch 38.
Ja. Sorry, Braunschweig
Ist,
haben wir andere Einheiten als in Wernigerode. Also
ja.
für Gefäßgesunde gar nicht so weit über der Norm, aber eben für ja, Patientinnen, Patienten mit Veränderungen in den Gefäßen eben schon deutlich oberhalb des Ziels. Also ein bisschen Prädiabetes, bisschen Adipositas haben wir noch dazu gesammelt und ein bisschen Rauchen. Also er hat ein gescheites Risikoprofil. Ja, und jetzt stehe ich da und muss wie so oft und eigentlich fast täglich mit diesem Mann besprechen, wie es weitergehen soll. Und wir haben in Braunschweig eine Stadt mit vielen Menschen im professoralen Bereich und haben sehr viele Menschen, die auch sehr, sehr gut belesen sind. Und der kommt nun natürlich auch schon und hat sich informiert und findet keine einheitlichen Empfehlungen, natürlich.
Ja.
Und das müssten wir auch einmal diskutieren. Wie macht ihr das? Wie handelt ihr das, Tom?
Also ich kann erst mal sagen, warum glaube ich, dass das richtig ist, so einen Mann zu behandeln? Und warum hat die Hausärztin vielleicht trotzdem recht? Oder findet Beweise dafür, dass sie recht hat? So würde ich es mal so sagen. Und dann will ich noch was dazu sagen. Ist die Angst des Patienten aus unserer Sicht berechtigt, ja oder nein? Also, Punkt 1, ist die Skepsis der Hausärztin berechtigt? Ja, absolut. Wir haben eine 30-prozentige Karotidstenose und wenn die jetzt in die Leitlinien guckt, diese Hausärztin, und liest in unserer deutschen Karotidstenose-Leitlinie, dann steht dort, dass eine Statintherapie oder ich sage mal lipidmodifizierende Therapie beginnen soll ab einem Stenosegrad von 50%. Und dann steht da drinne, der Zielwert wäre dann auch 70 Milligramm pro Deziliter. Diese Leitlinie ist von 2020 und in Überarbeitung. Wenn man dann guckt, Sekundärprophylaxe Stroke hat der Mann ja gar nicht sozusagen, aber das wäre ja das, worüber wir im Zweifel als Komplikation reden. Die ist von 2022, da steht auch ein Zielwert von 70 Milligramm pro Deziliter, da geht es um Sekundärprophylaxe. Und jetzt kommt schon mal die spannende Frage, sind wir hier eigentlich in der Primärprophylaxe oder sind wir in der Sekundärprophylaxe? Das ist ja schon mal so ein Streitpunkt und das ist nicht gut definiert. Sekundärprophylaxe ist historisch immer so definiert, dass ein klinisches Ereignis stattgefunden hat. Also erst Stroke mit Hemiparese, arterielle Embolie, Myokardinfarkt, berechtigt dazu zu sagen, jetzt behandeln wir sekundär. Ich sehe es ganz anders als Gefäßmediziner. Das Gefäß ist ein Organ. Und wenn das Organ von Kalk befallen ist, dann ist es krank. Und dann bin ich bei Nachweis einer solchen Erkrankung nicht mehr in der Primärprophylaxe, sondern ich bin in der Sekundärprophylaxe, weil ich will das Organsystem Gefäß sozusagen schützen. Und ich glaube nicht, dass erst Organe nekrotisch werden müssen, die hinten an den Gefäßen dranhängen, bevor wir das einleiten sollten. Aber wie gesagt, es ist so, dass für Karotte-Stenosen unter 50% es im Prinzip überhaupt keine guten Daten gibt. Und diese Evolution dieser Zielwerte, wie gesagt, das ging so über die Jahre. 2023 kam dann die ESC-Guideline, akutes Koronarsyndrom. Da wurden das erste Mal diese 55 Milligramm pro Deziliter Liter oder 1,4 Millimol pro Liter definiert. Dann gab es 2023 so eine Cochrane Review. Da hat man dann bei asymptomatischer Karottenstenose, das meinte aber auch über 50%, eine Risikoreduktion nachgewiesen. Für unter 50% wissen wir es nicht. Für über 50%ige eine Risikoreduktion von 28%. Die DGAM hat 2024, und die DGAM ist ja immer sehr kritisch bei so etwas sozusagen, in ihren Präventionsguidelines auch geschrieben, dass die Schwelle zur Progression einer Atherosklerose, und das ist ganz wichtig, weil da gibt es auch Daten zu, zwischen 50 bis 70 Milligramm pro Deziliter liegt. Also das ist selbst bei der DGAM akzeptiert. Und das kommt eigentlich aus Daten, die wir schon aus 2007 können, von Nichols, dass also, wenn ich eine Plaque-Progression aufhalten will, und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dann muss ich das LDL unter einen Wert von 50, roundabout 55 Milligramm pro Deziliter senken. Das heißt, wenn ich bei diesem 52-jährigen Mann die Progression dieser 30-prozentigen zu einer 50, 70, 80, 90-prozentigen Stenose verhindern will, dann muss ich eigentlich unter diese Werte gehen, die wir definiert haben als Schwelle der Progression oder halt des Standby oder der Regression. Und das ist eigentlich der Punkt sozusagen, über den es eigentlich diese Diskussion geben müsste, wie viel Plaque. Wir haben Plaque gut definiert, duplexsonografisch, einen halben Millimeter Vorwölbung oder mehr als 50% im Verhältnis zur Intima Media Dicke davor und danach. Da gibt es so duplexsonografische Definitionen. Aber wie viel Plaque ist eigentlich in welchem Alter normal? Welche Progression muss ich erwarten? Das ist ja ein Kontinuum. Wir sprechen ja heute von diesen Cholesterinjahren. Und muss ich als Gefäßmediziner, wenn ich das sehe, beim 52-Jährigen nicht davon ausgehen, wenn ich das LDL nicht einstelle und nicht auf Werte einstelle, wo ich die Progression verlangsame, hat er mit 60 eine Stenose, die wir dann wirklich behandeln müssen. Das ist unsere Überzeugung. Deswegen glauben wir, dass wir im Recht sind mit dieser Empfehlung, auch wenn es dafür nicht so gute Daten gibt, das ist mir schon klar. Es gibt aber auch keine Daten, dass es nicht hilft. Das muss man auch sagen, weil es ist einfach nicht gut untersucht bei den unter 50-Prozentigen. Aber wir wissen, es ist eine Progredienz, es ist ein Kontinuum. Und ich sag mal, das ist wie mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen. Ich muss den in den ersten 1000 Metern nicht aufziehen. Und vielleicht auch noch nicht 10 Meter vom Boden. Aber irgendwann ist es zu spät abzubremsen. Und ich glaube, wir haben genau auch diese Verpflichtung, die Progression abzubremsen. Und deswegen kam diese Empfehlung von uns. Aber deswegen sage ich, irgendwie haben alle auch recht. Und das ist auch so schwierig in dieser Diskussion.
Ja, aber ich bin völlig bei dir. Wenn du das Beispiel mit dem Flugzeug und dem Fallschirm aufnehmen willst, für uns ist der schon bestehende Plug, es ist der freie Fall im Grunde genommen. Es ist das Ereignis, das auf einen wartet mit einer doch erheblichen Wahrscheinlichkeit. Und der Fallschirm funktioniert ja hervorragend, das wissen wir ja. Wir sehen ja in den neuen Studien, wenn wir das Cholesterin weit genug absenken, dass die Plugs auch regredient sind und sich rückläufig zeigen können. Und das ist im Prinzip ein geringer Einsatz für einen maximalen Gewinn. Wenn man sich überlegt, wir geben über 3 Milliarden Euro im Jahr für ischämische Schlaganfälle aus, die wir in weitesten Fällen mit einer vernünftigen Therapie, mit einem vernünftigen Screening im Vorfeld und einer vernünftigen Therapie sicherlich in einem hohen Prozentsatz verhindern könnten. Und zu einem finanziell nicht hohen Preis und zu einem auch nebenwirkungsarmen Risikoprofil, was die gängigen Medikamente ja fordern. Also ich finde, in einem relativ risikoarmen Raum, in dem man sich da bewegt, ein großes Ereignis zu verhindern, eine absolut lohnenswerte Geschichte.
Ja, es ist gerade, weil du die Kosten ansprichst, das ist ja auch spannend sozusagen. Ich habe auch nochmal wegen der Kosten recherchiert, weil, also zumindest Statine, wir wissen alle, es gibt eine hohe Spreizung von Kosten von Lipidtherapeutika, ja, aber die Basis ist ja erstmal der Einstieg mit Statin und das ist ja das, worüber wir hier reden sozusagen. Ja. Da gibt es eine schöne Quelle, das ist die Deutsche Herzstiftung, weil da gibt es mal eine Aussage zu den asymptomatischen Karottensplaques und ich zitiere das mal. Aus den ACAPS-Daten, also das war die Studie, ergibt sich, dass rechnerisch etwa 50 Patienten mit asymptomatischen Karotisplax für 3 Jahre mit Cholesterinsenkern behandelt werden müssen, um ein kardiovaskuläres Ereignis zu verhindern. Bei Jahrestherapiekosten von derzeit unter 80 € pro Patient ergibt sich, grob überschlagen, eine Gesamtausgabe von 12.000 € pro verhindertem kardiovaskulären Ereignis. Angesichts der hohen Kosten, die ein Herzinfarkt oder Schlaganfall für das Gesundheitssystem verursacht, rund 14.000 bis 22.000 €, ganz abgesehen vom menschlichen Leid, erscheinen die Kosten einer überwiegend gut verträglichen medikamentösen Therapie daher nicht nur medizinisch, sondern auch volkswirtschaftlich sinnvoll. Das ist ja ein ganz neuer Schlag. Das ist natürlich ehrlicherweise erst so, seit die Dinge generisch sind, ganz überwiegend. Und wir mit einer ganz anderen Kostenbasis natürlich jetzt auch agieren können. Also es ist auch volkswirtschaftlich sinnvoll.
Ja.
Und das ist ja gerade für euch Niedergelassene. Wir können ja immer, und das ist ja auch immer der Vorwurf, die Klinik kann ja mal schicke Sachen reinschreiben. Die müssen ja nicht mit den Konsequenzen leben. Aber die sind dann vielleicht auch gar nicht mehr so bedrohlich. Aber da kannst du besser was zu sagen.
Ja, also da ist es ganz, ganz interessant, dass im Prinzip ja die Empfehlungen seitens der KV und der Zulassungen tatsächlich ja kaum Einschränkungen bestehen. Und auch nach Rücksprache mit unserer KV in Niedersachsen beispielsweise in Regressrisiko eigentlich nicht existent ist, weil die Statine einfach so billig geworden sind, muss man am Ende des Tages sagen. Billig ist kein wahnsinnig schönes Wort, aber sie sind extrem günstig geworden, sodass das auch eine häufig geäußerte Angst von Hausärztinnen und Hausärzten, man die aber also im Prinzip komplett ausräumen kann. Ich habe jetzt nicht die genaue Situation aller anderen KVen, aber die Statine kosten auch anderswo nicht mehr. Und von daher ist das ein extrem geringes Risiko.
So föderal ist Deutschland doch nicht, dass Medikamentenpreise differieren. Gott sei Dank, ehrlicherweise. Vielleicht kommt es noch. Man weiß es. Ich wollte noch was zu den Nebenwirkungen sagen, weil das ist ja
Ja.
immer der Punkt, sozusagen in vielen Quellen, sozusagen, wenn man darüber nachliest, steht ja immer, der Effekt, ja, der ist schon da, aber den erkaufen wir uns ja mit so einer Masse von unerwünschten Nebenwirkungen. Und damit muss man, glaube ich, mal ein bisschen aufräumen, sozusagen. Also wir alle kennen die Patienten, die Muskelschmerzen haben. Keine Frage. Gibt es, ja, muss man sagen. Aber auch da gibt es ja schöne neue Daten sozusagen, die auch im letzten Jahr erschienen sind, aber schon auch 2022. Da gab es große Analysen, wie viel Prozent der Patienten haben Muskelschmerzen unter einem Statin? 27,1%. Wie viel Prozent haben in der Placebo-Gruppe Muskelschmerzen? 26,6%. Das heißt, der reale Unterschied zwischen Placebo-Gruppen und Verumgruppen ist 0,5%. Also das gibt es, das ist ein Signal, das ist auch so. Aber es ist sehr viel seltener, als man das üblicherweise denkt. Und an der Stelle zitiere ich immer gerne eine Studie, die diesen Nocebo-Effekt auch ganz schön zeigt, der natürlich da ist sozusagen. Da geht es zum Beispiel um Beta-Blocker bei erektiler Dysfunktion. Da wissen ja auch irgendwie, alle Männer haben das schon mal gehört, Beta-Blocker macht erektile Dysfunktion. Da hat man 3 Gruppen von Männern Beta-Blocker gegeben. Den einen hat man gar nicht gesagt, was sie schlucken. Die anderen kriegten gesagt, du kriegst einen Beta-Blocker. Die dritte Gruppe kriegte eine Information und einen Aufklärungszettel. Rat an erektile Dysfunktion, bei denen, die gar nicht wussten, was sie schlucken, 3,1%. Bei denen, die das Wort Beta-Blocker gehört hatten, 15,2%. Und bei denen, die eine Aufklärung bekommen haben, 31,2%. Also Lesen und Aufklärung macht impotent, nicht so sehr der Beta-Blocker. Und das ist, ich will das jetzt nicht so eins zu eins übertragen, ja, aber das ist ein Effekt, den wir haben. Und es gab jetzt ja eine schöne neue Meta-Analyse gerade, dieses Jahr veröffentlicht im Februar. Viele tausend Patienten, 13 große Studien. Welche Effekte der Statine sind wirklich real und sind faktisch über Placebo-Niveau? Und da hat man vor allem analysiert alles außer Muskelschmerzen, weil das war schon akzeptiert. Es gibt ein bisschen Signal, da kannst du vielleicht noch was zu sagen zu diesem Diabetes-Thema. Was ist da eigentlich dran? Und dann gab es genau 4 Punkte, die statistisch häufiger waren. Ödeme, eine Odds-Ratio, also Risikoreduktionserhöhung von 1,07. Dann Urinveränderungen, also eine Leukozyturie, 1,18-fache Erhöhung. Leberfunktionsauffälligkeiten 1,26 und dann nochmal isoliert erhöhte Transaminasen 1,41-fach häufiger. Das sind genau die 4 Signale, die dann positiv waren. Weder Demenz, weder Sehnenschmerzen, keine Albträume. Alles, was man sonst so auch hört, sage ich mal, hat sich überhaupt nicht als häufiger in der Verumgruppe, in dieser großen Meta-Analyse sozusagen herausgestellt. Aber wie gesagt, das Muskelschmerzsignal gibt es ein bisschen, aber offenbar sehr viel seltener, als wir denken. Und zum Diabetes kannst du ja noch mal was sagen.
Das ist super spannend. Also was tatsächlich häufig in all diesen Fragen kommt, ist tatsächlich das Thema Demenz. Das ist ja nun wirklich aber in zahllosen Studien belegt, dass Statine eher vor einer vaskulären Demenz schützen, als dass sie sie auslösen. Was man sehen kann natürlich bei Patienten, die im Bereich Prädiabetes, beginnender Diabetes sind, da sieht man schon gelegentlich oder manchmal, dass unter einer Statintherapie die Blutzuckerwerte etwas ansteigen. Das ist aber nie in einem massiven Prozentsatz der Fall. Es sind eher geringe Anstiege und bei keinem einzigen Menschen ohne die Disposition für den Diabetes, also mit ganz, ganz normalen Werten und vielleicht auch keinem genetischen Risiko, wird ein Statin ein Diabetes auslösen. Es kitzelt es nur einfach ein bisschen früher raus, wenn es sich sowieso schon anbahnt. Und da sind wir uns ja unter Fachleuten auch absolut einig, dass der Nutzen der Statine deutlich höher zu bewerten ist als eine geringe Erhöhung des Blutzuckers, weil das unbehandelte Cholesterin eben dramatische Nebenwirkungen oder Folgeerscheinungen hat. Und auslöst, wie eben Herzinfarkt und Schlaganfälle. Das Risiko ist deutlich höher als ein Schaden durch einen leicht erhöhten Blutzucker. Dennoch muss man
Ja.
das natürlich adressieren und muss man das auch anschauen.
Ja, also ich find das ganz wichtig. Ich wurde vor kurzem gebeten, einen Vortrag zu halten über Adhärenz in der Prävention. Als ich das Thema bekommen habe, hab ich noch gedacht, oh Gott, warum können Sie mich nicht leiden? Und musste mich aber damit beschäftigen. Und je mehr ich mich beschäftigt habe, desto spannender wurde. Das ist ja häufig so, sozusagen, nochmal mit diesem Thema, weil das beschäftigt uns ja alle. Wir alle wissen, die Adhärenz in der Niedrig- und Hochrisikostatin-Gruppe ist schlecht. Nach 60 Monaten liegen wir roundabout bei 40%. In beiden Gruppen ist also auch dosisunabhängig. Und wir haben ja bei chronischen Therapien überhaupt nur eine Adhärenz von 50%. Und das betrifft ja auch alle anderen Lipid-Therapeutika. Vielleicht nicht die, die wir zum Beispiel dann subkutan verabreichen, die wir kontrolliert verabreichen. Aber alles das, was der Patient unbeobachtet einnimmt, hat eine hohe Dropout-Rate. Da bin ich sehr sicher. Und ich fühle mich da nicht mal besser. Ich bin auch so ein bisschen compliance-technisch schwierig. Also wenn ich mir mal selbst was verordne, habe ich durchaus ein Problem. Ja, da sind am Ende der Zeit ab und zu Tabletten über. Also das glaube ich, wir müssen das bei den Leuten auch aktiv ansprechen, weil wenn wir es nicht initial ansprechen, dann holen die sich ihre Informationen irgendwo. Und gefühlt, sage ich immer, ist das Internet ja irgendwie 40% voller Statin-Nebenwirkungen, 40% Borreliose-Selbsthilfegruppe und dazwischen hängt Donald Trump. Das ist immer so mein Eindruck vom Internet heutzutage und von den Social-Media-Kanälen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir das aktiv adressieren und sagen, sie werden mit Folgendem konfrontiert werden, dass wenn sie darüber nachlesen. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen einordnen. Und gerade nach dieser Meta-Analyse, die ich gesagt habe, da gab es ja das erste Mal positive Presse jetzt für Statine und auch die lipidmodifizierende Therapie überhaupt. In der FAZ waren Artikel und in der Zeit und überall waren da so Dinge drin. Und dann ist auch Oliver Weingärtner, der ja da auch so ein Protagonist ist, sage ich mal, aus Jena nochmal befragt worden und auch zitiert worden und hat auch nochmal dargelegt, dass eben viele Dinge, die in den Beipackzetteln stehen, dort auch aus Haftungsgründen stehen. Und das ist eine reine Statistikfrage. Was ist in der Zeit in den Studien aufgetaucht? Also, wenn in der Zeit die Schwiegermutter stirbt, kann das auch sein, dass das da auftaucht als Nebenwirkung. Das ist halt so ein Statistikspiel. Das heißt nicht immer Kausalität. Ich will nicht falsch verstanden werden. Man muss das alles ernst nehmen. Und wenn Leute zum Beispiel Statin-Nebenwirkungen haben, Muskelschmerzen, dann muss man das ernst nehmen. Man muss zum Beispiel aber dann natürlich auch gucken nach Co-Medikationen. Gibt es irgendwas auf den Zytochrom-Abbauwegen, was jetzt zu einer Kumulation führt, was bei gleichzeitiger Niereninsuffizienz die Plasmaspiegel erhöht, etc. pp. Also überhaupt kein Kleinreden der Beschwerden, aber ich glaube, man muss von vornherein den Leuten auch ein bisschen Hilfestellung geben, weil die rasen sonst sozusagen ungebremst und ohne Vorkenntnisse in diesen Tsunami der Informationen und können das gar nicht bewerten. Ja.
Das ist der Weg, den ich tatsächlich gehe und den ich auch mit diesem Mann gehe und gehen werde. Also ich neige also kontinuierlich dazu, den Menschen ihre Befunde zu zeigen, weil einfach unter der Aussage Plaque und Stenose können die sich in der Regel gar nichts vorstellen. Also ich habe häufig schon Aha-Erlebnisse, wenn die sehen, was sie haben. Und ich nehme mir tatsächlich die Zeit, mit denen zu sprechen, auch über ihre Bedenken zu sprechen, auch über mögliche Optionen zu sprechen. Er macht viel, viel Aufklärung. investiere extrem viel Zeit hinein, weil ich einfach glaube, dass wir am Ende davon profitieren werden. Und was wir bei uns machen in der Praxis, ist, dass wir denen eine relativ enge Anbindung ermöglichen. Also wir sehen die tatsächlich 4 bis 6 Wochen nach Beginn der Therapie bei uns. Wir sehen sie, wir können sie sprechen, wir können gucken, wie geht's denen. Wir sehen sofort, ob wir einen Transaminasenanstieg haben. Und ich habe den Eindruck, und so sieht's im Prinzip auch bei uns aus, dass zumindest die Skeptiker, die mittelgradigen Skeptiker, sich dann doch häufig ja von der Therapie überzeugen lassen und auch führbar sind, wenn die wissen, sie fallen weich, wenn sie fallen. Und es gibt eine Option für den Moment, wo es eben nicht funktioniert, und eine Alternative auch. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das Sprechen der Medizin relativ mit einer hohen Priorisierung sehen. Denn das ist das, was uns den Menschen näher bringt und ihn auch in die Therapie und in die Compliance bringen kann. Funktioniert nicht bei allen, aber insgesamt doch schon ganz gut.
Es gibt ja zum Beispiel auch eine schöne Studie aus Essen, die haben eine App benutzt, Preventiplug heißt die. Die kann man schon runterladen, aber man kann sich momentan nur in Studien einloggen. Da werden die Karottesplugs sozusagen des Patienten, also seine eigene Karottesplug, in diese App gespielt. Und da sind natürlich dann auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen dabei. Und alle Parameter, und nicht nur die Lipidparameter, sondern das Bewegungsprofil, auch alles Scoring, also Score 2 etc., Blutdruck, alles wird besser, weil durch die Konfrontation mit diesem Befund und durch eine Hilfe, was kannst du jetzt tun, kommt es offenbar zu so einem Rundumpaket sozusagen, sodass eben nicht nur die Adhärenz, was die Lipide angeht, besser wird, sondern offenbar ein gesundheitsförderliches Verhalten ausgelöst wird. Ja. Ganz wichtiger Punkt, weil wir sind schon fortgeschritten in der Zeit und jetzt kommt ein bisschen mehr die Frage, wir müssen ja auch irgendwie die Frage klären, was machen wir denn jetzt sozusagen? Darf die Hausärztin jetzt die Therapie verhindern? Glauben wir sozusagen unserem etwas progressiven Ansatz oder musst du, arme niedergelassene Angiologen, das jetzt lösen. Ich finde es ganz wichtig, dass ein Konsens hergestellt wird zwischen ärztlichen Kollegen und Kolleginnen in einer Region. Wir haben das bei uns gemacht, weil wir hatten ja auch dieses Problem sozusagen. Es gibt ja jetzt so viele Dinge, dieses Auf-Ziel-Projekt etc. pp. Es krankt bei mir aus meiner Sicht immer daran, dass die Hausärzte nicht so richtig gut einbezogen sind. Und wir haben Daten auch von Herrn Weingärtner aus Jena, wenn die dann aus der zentrierten Versorgung in einer Uniambulanz entlassen werden in den hausärztlichen Bereich, bricht die Therapie wieder zusammen, das LDL steigt, die Ereignisrate geht hoch. Also so kann es eigentlich nicht funktionieren, sozusagen. Wir müssen eigentlich einen Konsens mit den Hausärzten hinkriegen. Und damit auch dieses Sprechen einheitlich ist, auch der Patient sozusagen, wenn der drei unterschiedliche Meinungen hört, dann wird er sich am Ende die aussuchen, die ihm passt. Und das ist am Ende die, du bist gesund, du brauchst nichts nehmen, alles nicht so schlimm. Natürlich geht es einem damit besser. Wir haben bei uns ich weiß, also es war am Beginn Corona, weiß gar nicht mehr, wann das war, 21 oder irgendwie sowas, haben wir ein eigenes Lipidnetz gegründet, Lipidnetz Harz. Und das kann ich nur empfehlen, sozusagen. Das waren Fachärzte, also ich als Angiologe, niedergelassene Kardiologin, Nephrologen und aber auch Hausärzte. Also so eine Lipid-Guerilla-Gruppe habe ich das immer genannt. Und wir haben uns geeinigt, wie wollen wir das in der Region machen? Was ist sozusagen unser Konsens? Und das war eben nicht die Maximalforderung aus der Leitlinie, aber auch nicht der maximale Nihilismus, sondern irgendwas dazwischen. Und das haben wir in einer Veranstaltung präsentiert. Das machen wir ab da einmal jährlich, updaten das, konnten uns so zum Beispiel auch im letzten Jahr einigen, dass wir die Daten aus Sweetheart zum Beispiel, wo eine sehr frühe kombinierte Therapie, da bezog sich das auf Infarktpatienten, also dass die Leute direkt mit der kombinierten Therapie aus der Klinik gehen, zum Beispiel für Patienten mit akut vaskulären Ereignissen oder vaskulären Interventionen, Operationen etablieren konnten. Und wenn das einmal besprochen ist und auch die Sorgen der Hausärzte und der Fachärzte miteinander korreliert wurden, das steht am Ende auf einem DIN A4-Blatt. Das ist gar nicht, das wirkt eigentlich banal. Aber das ist die Quintessenz. Und da sind auch Sachen drin, die mir nicht gefallen, weil sie meiner Maximalforderung oder meinem Maximalwunsch nicht entsprechen. Aber das ist so eine Koalitionsverhandlung. Aber das ist doch viel besser. Wir einigen uns auf eine submaximale Situation, die wir dann aber alle verbindlich einhalten. Und das ist, glaube ich, der große springende Punkt, sozusagen, dass wir intern, das ist etwas, was wir uns auch manchmal von Regierungen wünschen, löst euer Problem intern und kommuniziert nach außen einheitlich, sozusagen. Und das haben wir versucht. Das löst nicht alle Probleme der Welt, aber in meinen Augen hat das die Qualität der Lipidtherapie so in unserer Nordharzregion hier deutlich verbessert. Wir sehen das ja an den Leuten, die wir wiedersehen aus irgendwelchen Gründen. Eine Stimme, eine Meinung, ein Handlungsschema. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und Hausärzte müssen da ein ganz wesentliches Wort mitreden, weil die haben eigentlich die Macht, wenn es um die Kommunikation mit dem Patienten geht. Denn die sehen die viel häufiger als wir. Ich in der Klinik sowieso nicht. Und auch bei dir sind sie wahrscheinlich seltener als beim Hausarzt.
Ganz genau so ist das. Wir müssen alle Leute ins Boot holen, um den optimalen Benefit für die Betroffenen freispielen zu können und ohne Reibungsverluste zu haben, die uns in unserem eh anstrengenden Alltag ja einfach auch nur noch wehtun zu verhindern. Wir müssen im Team arbeiten. Einen anderen
Absolut.
Weg gibt es nicht. Und zwar im Team mit Hausärzten, Kliniken und insbesondere auch den Patientinnen und Patienten.
Genau. Ohne Profilneurose auf Konsens zielen. Das ist eigentlich vielleicht der wesentliche Satz da, was so etwas angeht. Gut, haben wir etwas ganz Wesentliches vergessen?
Ich glaube nicht.
Wir klären am Ende nicht, wer recht hat, weil jeder darf sich das aussuchen aus dieser etwas diffusen Datenmenge sozusagen, was ihm recht gibt. Ich glaube trotzdem, dass es richtig ist, die Plaque zu behandeln.
Und so habe ich es getan.
Gut, dann wissen wir ja am Ende, wie es ausging. Die Synkope lag weiterhin nicht daran. Die lag an Wandern, Hitze, Bier. Aber es ist ja schön, dass wir ihm vielleicht helfen konnten, indem wir die Plaque entdeckt haben und vielleicht das asymptomatische Fortschreiten bis zu einem Tag X, wo es dann vielleicht nicht mehr asymptomatisch ist, vielleicht verhindern konnten. Das wäre ja ein gutes Ende.
Die rettende Synkope im Harz. Ein
Genau.
wunderschönes Ende unserer
Lade
Geschichte.
alle ein, bei 30 Grad im Sommer auf den Brocken zu gehen. Vielleicht können wir Ihnen dann auch helfen. Also, an alle, die draußen zugehört haben, ich denke, wir haben Ihnen so ein bisschen die Konflikte da auch näher bringen können, in denen wir uns so bewegen und die Beweggründe, warum der eine so argumentiert und der andere vielleicht so argumentiert. Und dass es vielleicht wirklich günstig ist, fachgebiets- und sektorenübergreifend solche Dinge zu besprechen. Und vielleicht gehen Sie dann mit einem guten Gefühl aus diesem Podcast. Hier ist jetzt sozusagen Ökumene und Weltfrieden und dann entlassen wir Sie. Schönen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Dankeschön. Dankeschön für Ihren tollen Talk, für Ihr sehr schönes Patientenbeispiel. Das war echt hochspannend. Und vor allem, wie sich der Kreis wieder schließt. Netzwerk und Kommunikation, das sind so die Hauptstichworte. Wir hoffen, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das genauso sehen wie wir. Und wir hoffen natürlich, dass Sie wieder etliche nützliche Tipps für Ihren Klinik- und Praxisalltag mitnehmen können. Gerne können Sie diesen Podcast abonnieren, dann sind Sie immer aktuell und verpassen keine neue Folge von Lipids on Air.